Ja, ich würde gern beten, bevor ich anfange. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du uns liebst und dass du uns ernst nimmst, auch in dem, was uns wichtig ist, in dem, was wir mit dir besprechen. Danke, dass die Gebete nicht irgendwo an der Decke hängen bleiben, sondern dass sie wirklich durchdringen zu dir, Herr. Und Jesus, ich möchte dir jetzt die Predigt in die Hände legen. Ich möchte beten, dass du unsere Herzen und unsere Ohren weit auftust. Jesus, ich möchte beten, dass wenn wir dein Wort lesen, dass dein Geist das lebendig macht und das in unser Leben und unsere Situation hineinspricht, was wichtig und dran ist für uns und unsere Entwicklung, Herr. Und so danke ich dir und leg dir die Predigt jetzt hin. Amen. Ja, ich will euch herausfordern, wir werden jetzt einen etwas längeren biblischen Text zusammenlesen. Und ich möchte euch einfach von Anfang an bitten, nicht in der Hälfte aufzuhören mitzudenken, sondern bewusst zu sagen, ja, ich konzentriere mich jetzt, den ganzen Text wirklich gedanklich auch mitzugehen. Wir befinden uns ja, können gerne noch mal kurz zurück, oder wir starten heute mit der neuen Predigtserie für November und Dezember über den ersten Johannesbrief unter dem Thema ins richtige Licht gerückt. Und heute ist das Thema Sündenbekenntnis befreit. Genau, und ich möchte den Text mal zuerst mit euch lesen. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt sich dies, dass wir Gott kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit lebt nicht in ihm. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott sagt, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Ein langer Text und klare Worte. Und ich möchte euch ermutigen, im November, Dezember diesen Brief einfach auch persönlich in eurer Bibellese zu lesen, weil wenn man sich intensiver über eine längere Zeit mit einem Bibeltext beschäftigt, das tut einfach gut, da passiert was in der Auseinandersetzung. So, der erste Johannesbrief wurde vermutlich so 85 bis 90 nach Christus von Johannes, also einem der 12 Jünger Jesu, geschrieben. Man geht davon aus, dass er dies in Ephesus tat, bevor er ins Exil auf die Insel Patmos ging. Da in dem Brief die typischen Angaben von Absender und Empfänger fehlen, handelt es sich wahrscheinlich eher um ein Lehrschreiben. Es soll über wichtige Fragen Klarheit schaffen, über die es in der Gemeinde zu Auseinandersetzungen gekommen war. Johannes schrieb den Brief als einer der Zeugen, die Jesus selbst gekannt und erlebt haben. So, er betont es ja in den ersten Versen sehr deutlich, dass er Jesus mit eigenen Augen gesehen hat, mit eigenen Ohren gehört und mit eigenen Händen berührt hat. Er betont es so, weil er sagen will, dass seine Worte vertrauenswürdig sind, weil er Jesus selbst gekannt hat und weil er eng mit Jesus unterwegs war. Ich meine, dass der Werner das immer sagt, dass jede Generation ihre eigenen Erfahrungen mit Jesus machen muss und nicht nur von dem leben kann, was die Generation davor erlebt hat. Und hier scheint es genauso zu sein. 80, 90 Jahre nach Jesus, so ein, zwei Generationen weiter, ist es notwendig, dass Johannes Klarheit reingibt in Lehrfragen und Auseinandersetzungen, die anfangen, sich in der Gemeinde breit zu machen. So ist der erste Johannesbrief verfasst worden mit dem dringenden Anliegen, falsche Lehren, also Irrlehren, die in der Gemeinde aufgekommen waren, entschieden entgegenzutreten und die Dinge wieder ins richtige Licht zu rücken. Die Irrlehren waren gnostischer Art, sagt man. Der Gnostizismus oder die Gnosis meint ja so viel wie Erkenntnis oder ist eine Lehre, die sagt, den Menschen durch Erkenntnis zur Erlösung zu führen. Und sie geht davon aus, dass der Geist des Menschen gut und göttlich ist, sein Leib dagegen böse und schlecht. Und das hat die Schlussfolgerung gehabt, dass es ja nichts ausmacht, wenn wir sündigen, weil der Körper sowieso schlecht ist, solange nur unser Geist erleuchtet und befreit ist. Und diese Denkweise hat dann weitergehend dazu geführt, weil ja der Körper sowieso schlecht ist, spielt auch der Lebenswandel für einen Christen keine Rolle und es gibt keinen Bedarf, ein gottgefälliges Leben zu führen. Nach dieser Lehre war Jesus auch kein wirklicher Mensch und folglich auch nicht wirklich am Kreuz gestorben. So seine Aufgabe war es vielmehr, den Mensch zur Erkenntnis ihres eigenen göttlichen Wesens zu verhelfen. So, das nur vorweg erklären, dass ihr versteht, warum Johannes so deutlich und klar auch die Basics nochmal wiederholt und sich entschieden einfach dieser Lehre auch entgegenstellt. So, das erste ist dieses im Licht leben. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Und der Text sagt, deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Licht und Finsternis können nicht zusammen existieren. Du hast entweder das eine oder du hast das andere. Es passt also nicht zusammen, wenn wir sagen, wir sind Christen, wir leben in einer Beziehung mit Gott, wir haben Gemeinschaft mit ihm und dennoch bewusst in Dingen weiterleben, von denen wir wissen, dass sie sündig sind, dass sie vor Gott nicht in Ordnung sind. So wie die Finsternis im Licht nicht existieren kann, kann Sünde in der Gegenwart von einem heiligen und gerechten und einem wahren Gott nicht bestehen. Es lässt sich nicht miteinander verbinden. Und ich glaube auch, dass die Aussage, dass Gott Licht ist, bedeutet, dass er der Einzige ist, der uns aus der Finsternis der Sünde führen kann. Wenn wir also Beziehung mit Gott leben, wenn uns das wichtig ist, müssen wir sündige Verhaltensweisen ablegen. Darüber haben wir es ja in der letzten Predigtserie auch gehabt. Der Text sagt in der anderen Übersetzung, es wäre Heuchelei zu behaupten, Gott zu kennen und dennoch bewusst in Sünde zu leben. Suzette Hetting von Voice in the City hat dem letzten Mal einen Post gemacht, da hat sie geschrieben: Eine Kirche, in der du dich komfortabel fühlst mit deinen Sünden, nimm beide Beine in die Hand und renn von ihr davon. Eine harte Aussage, ich habe da auch lang drüber nachgedacht, aber ich verstehe, was sie meint. Ja? Wenn wir anfangen, uns als Christen komfortabel mit Dingen zu fühlen, die nicht in Gottes Ordnung sind, dann läuft was verkehrt. Und wir müssen dahin kommen zu sagen, dass wir Dinge, die nicht in Ordnung sind, wirklich vor Gott bekennen und in Ordnung bringen. Manchmal getrauen wir uns, Sünde gar nicht mehr falsch zu nennen, weil wir niemand zu nahe treten wollen, weil wir niemand erschrecken wollen. Und dann wundern wir uns, dass Menschen Gott so wenig erleben. Wir wundern uns, warum sie so wenig in die Freiheit hineinkommen, die Gott verheißen hat. Und ich glaube, dass eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes ist, Menschen von Sünde und Schuld zu überführen. Seine Aufgabe ist es, Menschen erkennen zu lassen, dass sie Jesus brauchen. Und der Heilige Geist befähigt uns dann, ein verändertes und gottgemäßes Leben zu leben. Johannes sagt, dass niemand behaupten kann, Christ zu sein und bewusst in Sünde zu leben. Wenn wir also zu Gott gehören und dennoch in Sünde leben, widersprechen wir Gott. Jetzt sage ich euch mal, wie es mir ging, als ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, ich kenne Menschen, von denen ich weiß, dass sie Jesus aufrichtig lieb haben und die ihm wirklich versuchen nachzufolgen und die trotzdem in Dingen leben, die nicht in Ordnung sind. Ja, was denn jetzt? Da ist dieser Text, der sagt, das geht nicht. Und da ist so gefühlt die Erfahrung, naja, ich habe das auch schon gehabt in meinem Leben, dass ich in Dingen war, wo ich wusste, es ist nicht in Ordnung. Und ich kann aufrichtig sagen, ich habe Jesus trotzdem lieb gehabt in der Zeit. Und ich sehe es auch im Leben von anderen. Ja, das mag es geben, aber es ist nicht richtig. Und Johannes spricht hier sehr deutlich davon, dass wir nicht in der Wahrheit leben, die wir dann vorgeben zu glauben. Wenn wir immer wieder beweisen, dass wir eigentlich meinen, es doch besser zu wissen als Gott. Wenn wir verharren in Dingen, die Gott nicht gefallen, die ihn nicht ehren. Und vielleicht fehlt es uns da manchmal auch an gesunder Gottesfurcht. Also, ich spreche bei Gottesfurcht nicht von Angst vor Gott, also Angst vor Gott, Angst vor Strafe zu haben, sondern Gottesfurcht meint einfach wirklich zu verstehen, was es heißt, dass Gott heilig und gerecht ist und dass eben Sünde da nicht zusammenpasst. Und ich habe mich erinnert, dass ich mal ein Buch von John Bevere gelesen habe, die heißt die Furcht des Herrn. Und er beschreibt da was, dass er in Brasilien in eine große Gemeinde kam und dort war alles top. Top-Musiker, eine Top-Show, es war alles nach äußeren Maßstäben wirklich super. Und er saß da und er hat irgendwann gedacht, aber wo ist Gott? Das ist irgendwie alles toll und das ist super und das sind Leute, die können, was sie tun, aber wo ist Gott da drin? Und dann sagt er, ist er auf die Bühne gegangen, wollte anfangen zu predigen, haben die Leute, sind rumgelaufen, haben erzählt, haben mit ihren Handys gespielt. Und dann ist so ein heiliger Zorn in ihm aufgekommen, hat gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat er gesagt, dann hat er einfach nichts gesagt. Stehen geblieben im Mikrofon in der Hand, hat 2 Minuten nichts gesagt, bis die Leute gemerkt haben, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Sind sie ruhig geworden. Und dann hat er gesagt, was auf seinem Herzen war. Und er sagt, was das bewirkt hat. Am ersten Abend war noch nicht sichtbar, aber am zweiten Abend, also am nächsten Tag und die zweite Veranstaltung war, kam so eine Gottesfurcht in die Versammlung und er sagt, die Leute haben angefangen wirklich zu weinen über ihre Schuld, über ihrem falschen Verhalten, über da, wo sie in Streit miteinander lagen und es hat so wie Wellen immer wieder den Raum durchflutet und er hat später geschrieben, sowas hat er einmalig erlebt, aber es war so wirklich ein Gott-Moment, wo der Heilige Geist reingekommen ist und Menschen überführt hat von Dingen, die nicht gut und nicht richtig waren. Ja, und ich glaube manchmal, und ich schließe mich damit ein, fehlt es uns an gesunder Gottesfurcht. Wenn wir weiterlesen, heißt es da, und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Was meint das, dass das Blut Jesus uns reinigt? Im Alten Testament haben die Menschen ihre Sünden symbolisch auf ein Tier übertragen, das sie anschließend geopfert haben. Und so hat das Tier dann stellvertretend ist gestorben für die Sünden der Menschen. Und allein die Tatsache, dass Vergebung von Sünde und Schulden Opfer braucht, zeigt, dass Sünde keine harmlose Spielerei ist. Sie kostet immer einen Preis. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Und Römer 6, Vers 23 heißt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. bedeutet, Sünde hat den Tod als Folge. Strafe muss bezahlt werden. Und Sünde führt aufgrund ihrer Natur zum Tod. Und die Tieropfer des Alten Testaments haben diesen Tag vorausgedeutet, an dem Jesus als das Opferlamm die Schuld dieser Welt endgültig wegnehmen wird. Wir haben das vorhin in diesem Lied gesungen, das Opfer, das die Schuld der Welt auf sich nahm. Daher kommt dieser Begriff auch und deswegen kommt das auch in Liedern vor. Jesus, dessen Leben fehlerlos und sündfrei war, starb am Kreuz stellvertretend für die Schuld der ganzen Welt, für meine persönliche Schuld, für deine persönliche Schuld. Und wenn wir unser Leben Jesus geben, dann wird sein Tod und den Preis, den er bezahlt hat, den eigentlich wir hätten tragen müssen, uns angerechnet. Er hat die Strafe für unsere Sünde bezahlt und sein Blut, sagt dieser Vers, reinigt uns von aller Schuld. Er hat mit seinem Tod das Opfer gebracht, das notwendig war, damit wir Vergebung finden können. Und ich habe im Alpha-Kurs gibt es ein schönes Beispiel, was so diese Stellvertretung nochmal verdeutlicht. Kennen vielleicht viele von euch, ich möchte es trotzdem nochmal sagen. Am 31. Juli 1941 floh ein Häftling aus dem Konzentrationslager in Auschwitz. Und als Vergeltung hat die Lagerleitung willkürlich 10 Menschen ausgewählt, die in einem Untergrundbunker eingekerkert werden sollten, um sie dort verhungern zu lassen, als Strafe und als Abschreckung für die anderen. Und einer dieser Männer hieß Franz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Gajonitschew. Und als die Wahl auf ihn fiel, hat er geschrien und hat gesagt, nein, ich habe Familie und ich habe Kinder. Und in diesem Moment ist ein kleiner Mann hervorgetreten mit einer runden Nickelbrille und hat gesagt, ich bin katholischer Priester und ich möchte anstelle dieses Mannes gehen. Dieser Mann hat Frau, er hat Kinder, ich habe niemand. Und zu aller Erstaunen wurde ihm diese Bitte gewährt. Und dieser Pater war Maximilian Kolbe. Damals war er 47 Jahre alt. Er ist mit den 9 anderen in diesen Hungerbunker gegangen. Und man schreibt, dass sie viel, viel länger am Leben blieben wie gedacht, weil so eine Atmosphäre von Gottes Gegenwart auch da war. Sie haben gesungen miteinander, gebetet miteinander, sodass sie nicht gestorben sind und sie irgendwann mit der Giftspritze getötet wurden, weil sie den Raum wieder gebraucht haben. 41 Jahre später, am 10. Oktober 1982, wurde der Tod von Maximilian Kolbe auf dem Petersplatz in Rom gewürdigt. Und unter den 150.000 Menschen, die da waren, war auch dieser Franz mit seiner Frau Janina, mit den Kindern und Enkel anwesend. Viele Menschen waren durch das Opfer von dem Maximilian Kolbe gerettet worden. Und der Papst hat in dieser Gelegenheit die Tat von Maximilian Kolbe mit diesen Worten gesagt, ein Sieg wie der, den unser Herr Jesus Christus errungen hat. Und vor kurzem konnte man lesen, dass als er mit 93 Jahren gestorben ist, der Franz in seinem Nachruf hinterließ, in Dankbarkeit für das Selbstopfer von Pater Maximilian Kolbe. Und ich habe gedacht, dieses Beispiel verdeutlicht so gut, was es heißt, dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Er, der ohne Sünde war, nimmt stellvertretend unseren Platz ein. Die Strafe, die uns gegolten hätte, nimmt er auf sich. So wie dieser Pater die Strafe auf sich genommen hat und damit das Leben erwirkt hat für den Franz und für seine ganze Familie. So, wenn wir über Schuld sprechen, wenn wir über Sünde sprechen, dann kommt ja so oft dieses, ja, Schuld, Sünde, ist bei mir nicht alles in Ordnung. Und Vers 8 heißt, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Hier greift Johannes die zweite ihr Lehre auf, dass Menschen meinten, nicht sündig zu sein, keine Sünde zu haben. Und es ist ja immer die Frage, an wem wir uns messen. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt. Ich habe mich mal mit einer ehemaligen Kollegin unterhalten. Da ging es um Jesus, um Sünde und Schuld, warum Jesus für uns gestorben ist. Und dann sagt sie, ja, aber warum? Ich habe ja keine Sünde. Und das, wir müssen jetzt lachen, aber die hat es wirklich ernst gemeint, weil sie sich verglichen hat mit, sie hat noch niemand umgebracht, sie stiehlt nicht, sie hat jetzt keine großen Verbrechen begangen. Und das Lustige war, dass sie schon jemand war, die auch oft sehr schlecht über andere geredet hat. Und ich habe das gehört und ich musste wirklich fast lachen. Und dann haben wir aber sehr ernst darüber gesprochen. Ich habe gesagt, schau mal, du meinst das und das, aber verglichen mit dem, was die Bibel sagt, wie wir leben sollen, das kann keiner schaffen. Ja? Und jeder von uns ist sündig. So die Frage ist immer, mit wem vergleichen wir uns? Die Menschen, an die Johannes das Schreiben schreibt oder an dem er sich in dem Schreiben wendet, die weigerten sich, die Sünde ernst zu nehmen. Sie sahen keine Notwendigkeit, ihre Sünden zu bekennen. Und der Tod von Jesus bedeutete ihnen auch nicht viel, weil sie ja meinten, es gar nicht nötig zu haben. Und statt Buße zu tun und sich durch das Blut von Jesus reinigen zu lassen, haben sie andere noch ermutigt, auch zu sündigen, ihr Leben eben nicht verändern zu müssen. Alle Menschen sind sündig. Es gibt keinen einzigen außer Jesus, der ohne Sünde ist. Und das sagt dieser Text auch. Wenn wir das behaupten, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Und ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass man das an allen Ecken und Enden sieht. Mir ist es unerklärlich, wie jemand mit offenen Augen durch die Welt gehen kann und das Gefühl haben kann, der Mensch sei gut von Grund auf. Ich finde, es ist eindeutig, dass der Mensch nicht gut ist und dass er erlösungsbedürftig ist. Wenn irgendwelche Anschläge sind, wenn irgendwelche schlimme Dinge passieren und du gehst dann in die sozialen Netzwerke, dann findest du immer dieselben Posts. Was ist denn nur mit dieser Welt los? Die Welt ist ja völlig krank. Also das geht alles immer nur in die Richtung. Und dann denke ich, ja, es ist ja auch kein Wunder. Wenn das Geschöpf denkt, sich vom Schöpfer abwenden zu können, ohne dass es eine Auswirkung gibt, wenn wir denken, wir können abgenabelt von Gott, der das Licht ist und der das Gute verkörpert, leben, dann tut uns das auf Dauer nicht gut. Ein anderes Problem ist, dass wir uns so an Sünde gewöhnen können, wie an schlechte Luft, dass man sie irgendwann gar nicht mehr merkt. Jeder von euch war schon in einem vollbesetzten Raum mit vielen Leuten. Wenn du da drin bist und die Luft wird gemeinsam schlechter, dann merkst du es nicht. Aber geh mal raus an die frische Luft und komm zurück in den Raum. Das ist wirklich widerlich. Dann hast du manchmal das Gefühl, du kannst fast nicht atmen. Und ich glaube, dass das mit Sünde genauso ist. Wir können uns so sehr daran gewöhnen, zu sündigen und Dinge zu tun, die falsch sind, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Dass unser Gewissen beim ersten Mal noch anschlägt, beim zweiten Mal auch, beim zehnten Mal auch noch, aber beim 20. Mal fängt es schon an abzustumpfen und irgendwann denken wir, naja, das machen andere ja auch. Und man fängt sich an, Dinge zurechtzulegen, warum denn das schon okay ist, dass man in Dingen verharrt, die nicht in Ordnung sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder aus Delhi in Indien gesehen habt, die Tage, da war ja auch die Luft völlig verschmutzt, ne, durch den Smog. Und ich habe gedacht, ja, so eine verunreinigte Luft, die verhindert eine klare Sicht. Und ich glaube, dass es mit Sünde genauso ist. Wenn wir anfangen, in Sünde zu verharren und in Dingen zu leben, die nicht gut sind, dann fangen wir an, keine klare Sicht mehr auf Dinge zu haben. Wir fangen an, Dinge verschwommen zu sehen, können sie eben nicht mehr richtig einordnen. So, wenn wir sagen, ohne Sünde zu sein, beweisen wir, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Ist eine harte Aussage, ganz klar, aber sie fordert uns auch heraus, über unser Leben nachzudenken, über unser Handeln nachzudenken und ich glaube, dass wir das brauchen. Wir sprechen ja oft auch von Sünde und Schuld so in einem Atemzug und sie sind ja auch untrennbar miteinander verbunden und dennoch würde ich nochmal unterscheiden, ich glaube, dass Schuld eine Auswirkung von Sünde ist. Durch Sünde laden wir Schuld in unser Leben und die Schuld ist dann gegenwärtig, während die sündhafte Handlung vielleicht schon längst abgeschlossen ist. Wir leiden also an den Folgen von Sünde, wir leiden an Schuld, an der Belastung, die mit ihr einhergeht. Aber, und jetzt kommt's, die gute Nachricht steht schon im nächsten Vers, nämlich, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem, jetzt kommt es darauf an, welche Übersetzung man nimmt, Bösen von aller Schuld, von aller Ungerechtigkeit reinigt. Sündenbekenntnis befreit. Wenn wir unsere Schuld vor Gott bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt Gott durch Jesus, der stellvertretend diesen Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Und er reinigt uns von aller Schuld, die damit auf unserem Leben lastet und sich vielleicht auch negativ auswirkt. Das kann man alleine tun, indem man seinem Herzen zu Gott spricht, indem man alleine mit Gott redet. Es kann aber manchmal wirklich auch hilfreich sein, zu einem anderen Menschen zu gehen und mit jemandem das zu besprechen. Das, was wir auch als Beichte bezeichnen würden, ist ja in unseren Kreisen eher nicht so ein gängiges Wort. Aber ich glaube wirklich, dass das Kraft hat, auch Dinge zu bekennen, auch vor jemand, so vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt auch nochmal. Und dass das einfach hilft, auch einen Schritt festzumachen, wenn ich es manchmal nicht nur mit mir und Gott alleine ausmache. Wobei das reicht, aber ich glaube, es kann hilfreich sein. So, und bei der Bekehrung, wenn ein Mensch sich Gott zuwendet und um Vergebung seiner Schuld bittet, dann werden alle unsere Sünden vergeben. Punkt. Aber auch nachdem wir Christen geworden sind, können wir noch sündigen, obwohl wir es vielleicht gar nicht mehr wollen und auch nicht mehr müssten. Und ich weiß nicht, ob ihr die, ich sag's mal in Klammer, leidige Diskussion kennt, ob wir Christen noch sündigen können oder nicht mehr, weil Gott uns doch angenommen hat und wir durch Jesus gerecht gesprochen sind. Und ich würde gern versuchen, das nochmal zu erklären. Ich glaube, dass die erste Sünde, in die wir leben, ist die, ohne Gott zu leben. Wir sind getrennt von Gott und wir sind geistlich tot. Und wenn also ein Mensch beginnt, an Jesus zu glauben, Jesus um Vergebung seiner Schuld bittet, dann vergibt Gott alle Schuld und die Person wird ein Kind Gottes. Sie ist angenommen und gerechtfertigt durch das, was Jesus stellvertretend bewirkt hat. Wenn ich nun aber Christ bin und dennoch etwas Falsches tue, also sündige, muss auch ich meine Sünde und meine Schuld wieder neu vor Gott bekennen. Es ändert aber nichts daran, dass diese erste Sünde noch da wäre, nämlich diese endgültige Trennung von Gott. Ich bin davon überzeugt, dass man sein Heil nicht verlieren kann, wenn ich aufrichtig an Jesus glaube und mit Jesus lebe und es trotzdem an dem einen oder anderen Punkt nicht hinbekomme, sondern dass Gottes ausgestreckte Hand immer da ist, die da ist, und wenn wir sagen, wir haben was falsch gemacht, dass er uns neu vergibt. Also versteht ihr, was ich meine? Es gibt diese erste Schuld, die uns trennt von Gott, die uns verloren gehen lässt. Und wenn jemand Jesus annimmt und mit Jesus unterwegs ist, dann baut Schuld eine Mauer zwischen uns und Gott wieder auf. Auf jeden Fall. Und Schuld muss bekannt werden, damit sie vergeben werden kann. Aber ich glaube nicht, dass wir dadurch unser Heil verlieren, wenn wir aufrichtig an Jesus glauben. Aber wir sehen es, der Text fordert uns heraus, nicht billig mit der Gnade umzugehen, sondern mit unserem Leben wirklich zum Ausdruck zu bringen, dass wir Gott kennen und dass wir so leben auch, wie es ihn ehrt. Anders hieße das ja, wenn ich als Christ gesündigt habe und bei einem Autounfall hatte, hätte keine Zeit mehr, meine Schuld zu bekennen, dass ich verloren wäre. Also ihr versteht den Gedankengang, den ich deutlich machen möchte. Ich glaube, dass es uns als Menschen schwerfällt, Fehler und Mängel einzugestehen, sie zu benennen, sie zu bekennen, selbst Gott gegenüber. Es erfordert Demut und es erfordert Ehrlichkeit, seine Fehler und Schwächen zuzugeben, wo wir doch lieber stark wirken wollen. Gott lehnt uns wegen unserer Sünde nicht ab, ganz im Gegenteil, aber er schafft einen Weg für uns, Sünde loszuwerden, der ihn alles gekostet hat. Und damit will er uns nah an sich und nah an sein Herz ziehen. Unser Schuldbekenntnis macht uns frei für die Gemeinschaft und für die Beziehung mit Gott. Sie erleichtert unser Gewissen. Und Dr. Jack Winslow, der Leiter einer Nervenheilanstalt in England, hat das Folgende gesagt: Ich könnte die Hälfte meiner Patienten morgen entlassen, wenn Vergebung für sie zu einer Gewissheit werden könnte. Schuld ist ein krankmachender Faktor. Wenn wir mit Schuld leben, wenn wir Schuld etablieren, auch in unserem Leben, indem wir sie nicht zu Gott bringen und nicht bekennen, dann hat das etwas Krankmachendes. Und auf dem Seelsorgetag hat jemand mal was sehr Gutes gesagt: Schuld kann nicht therapiert werden, sie muss bekannt und vergeben werden. Und ich glaube, das ist wirklich ein goldener Satz heute. Nehmt euch den mit. Schuld kann nicht therapiert werden. Sie muss bekannt und vergeben werden. Das meint, jeder weiß das, wenn du wirklich schuldig geworden bist mit einer Sache an jemand anderem, dann können Leute noch so sagen, ach, es macht nichts und naja und wie auch immer. Du weißt in deinem Inneren, dass es nicht in Ordnung ist. Und deswegen trägst du das mit dir rum. Und das meint es, Schuld kann nicht therapiert werden, Schuld kann man nicht schönreden, man kann das versuchen, aber letztendlich, wenn Schuld da ist, hat sie ihre Auswirkung. Schuld muss bekannt werden und dann wird sie vergeben. Und dann können wir es erleben, in wirkliche Freiheit zu kommen. So zu einem aufrichtigen Schuldbekenntnis oder Sündenbekenntnis gehört der feste Wille, auch weiterhin nicht mehr zu sündigen. Buße und Umkehr gehören fest zusammen. Unser Sündenbekenntnis ist vor Gott nicht aufrichtig, wenn wir Schuld bekennen und wissen, morgen mache ich es wieder genauso. Oder es uns gar nicht wirklich vornehmen, unser Leben zu verändern. Wir sollten stattdessen um Kraft beten, Dingen zu widerstehen, die nicht gut sind. Und ich glaube, dass wir als Christen dazu bestimmt sind, Überwinder zu sein. Der Text geht dann weiter mit: Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Johannes spricht sehr liebevoll und väterlich. Wahrscheinlich waren viele der Leute, an denen er den Brief richtet, tatsächlich seine geistlichen Kinder. Und er hatte nicht das Anliegen, auf sie herabzusehen, sondern er wollte seine Zuneigung zum Ausdruck bringen, weil er das Beste für sie wollte. Weil er weiß, dass Sünde sie von dem Leben mit Gott trennt. Aber, und wir lesen das im nächsten Vers, er weiß um die Realität des Lebens, wo er schreibt, sollte aber jemand doch Schuld auf sich laden. Dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn er hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. So, Jesus ist unser Anwalt. Er ist unser Fürsprecher. Er ist der, der vor Gott und auch vor dem Verkläger für uns eintritt. In Kolosser 2, Vers 14 heißt, Gott hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen so schwer gegen uns stand, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und auf ewig vernichtet. Früher war es so, wenn Menschen in der Antike sich verschuldet haben, dann haben sie ihr Leben als Sklave geben können und haben so einen Schuldschein um den Hals gehängt bekommen, wo drauf stand, für wie viel sie einlösbar sind. Und darauf bezieht sich das, dieser Schuldschein, der gegen uns stand, der ist mit Jesus ans Kreuz genagelt und wurde für ungültig erklärt. So, das ist ja was Unvorstellbares, was Unfassbares, Schönes, was wir da annehmen dürfen. Und dann geht es weiter, wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner, die Wahrheit lebt nicht in ihm. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Wie können wir also sicher sein, dass wir zu Jesus gehören? Indem wir auch nach dem Willen Gottes und nach seinen Geboten leben. So, Gehorsam ist keine Option eigentlich. Und John Bevere hat es mal gesagt, unser Lobpreis sind nicht nur unsere gesungenen Lieder, unser Lobpreis ist unser Gehorsam. Physikalischer Wachstum kommt mit der Zeit, intellektueller Wachstum kommt von Lernen, geistlicher Wachstum kommt von kleinen Gehorsamsschritten. Und ich glaube, dass er das zum Ausdruck bringen will. Johannes sagt, dass wir daran erkennen, ob wir wirklich Christen sind, indem wir uns nach dem Leben ausrichten und nach dem, was Gott gesagt hat, dass wir erkennen, dass wir mit Gott verbunden sind. Und interessanterweise sagt er hier auch nicht, dass wir daran erkennen, ob andere mit Gott verbunden sind, sondern er sagt, dass wir daran für uns selbst erkennen, ob wir mit anderen verbunden sind. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Es geht nicht darum, rumzugehen und zu gucken, ich müsste urteilen und richten, wie andere mit Gott leben, sondern da heißt es, wie ich lebe, ja, wie wir leben. Es geht darum, unser eigenes Leben anzuschauen und dass wir erkennen, nicht am anderen, ob wir nicht andere mit Gott verbunden sind. Und meine Aufgabe ist es nicht zu beurteilen, ob andere das tun. Ich bin für mich und für mein Leben verantwortlich. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, Dinge aus unserem Leben auszuräumen, Dinge, von denen wir wissen, dass sie im Leben in der Nachfolge Jesu nicht entsprechen. Dinge, von denen wir wissen dürfen, dass sie sich letztendlich destruktiv auf unser Leben auswirken. Und es tut gut, Dinge, die nicht in Ordnung sind, vor Gott zu bereinigen. Manchmal ist es auch notwendig, es vor Menschen zu tun, aber in erster Linie sie zuerst zu Gott zu bringen. Und ich würde gern noch zwei Dinge tun. Zum einen würde ich gern einfach einen kleinen Zeitraum lassen und würde gern beten und einfach auch bitten, dass der Heilige Geist Dinge aufzeigt, die nicht in Ordnung sind und die einem Leben im Weg stehen, das Gott ehrt. Und ich möchte dir Mut machen, diese Dinge vor Gott zu bringen, sie vor Gott zu bekennen. Und dann möchte ich gerne einladen, vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe das noch nie erlebt, Vergebung meiner Schuld, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Dann möchte ich dir gleich ein Gebet vorbeten und du darfst mir ein Handzeichen geben und wir wollen dieses Gebet gemeinsam beten, sich Jesus zuzuwenden, um Vergebung unserer Schuld zu bitten und dann erfahren zu dürfen, dass Gott Schuld nimmt und dass wir seine Kinder werden dürfen. So nehmen wir uns eine halbe Minute vielleicht. Thomas wird es instrumental begleiten. Ich möchte beten und möchte euch einfach Mut machen, mit Gott zu reden in eurem Herzen und die Dinge vor Gott zu bringen, die nicht in Ordnung sind. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du ein Geist bist, der uns überführt, der Dinge aufzeigt in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind, die Jesus nicht ehren, die sich negativ auf unser Leben auswirken. Und Jesus, du kennst jeden Einzelnen, weißt, wo jeder Einzelne steht. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwen beurteilen oder bewerten, sondern ich bete, dass du selbst zu jedem einzelnen Herzen sprichst und einfach die Dinge zeigst, die nicht in Ordnung sind. Und ich bete, dass Menschen Mut haben, ihre Schuld zu bekennen, sie dir zu bringen und dass sie erfahren und erleben, dass ja, das, wie es in diesem Vers heißt, dass du treu und gerecht bist. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, dass du vergibst und dass du uns reinigst von aller Schuld, von aller Ungerechtigkeit, von allem Bösen, Herr. Ich danke dir, Jesus. Wir haben heute Abendmahl gefeiert und wir haben gefeiert diese Rettung, diese Erlösung, Jesus. Und wir danken dir, dass du dir nicht zu schade warst, diesen Weg zu gehen, diesen Preis zu bezahlen, weil du uns so sehr lieb hast und weil du in dieser Beziehung und in dieser Verbindung mit uns leben möchtest.